Liebe Schwestern und liebe Brüder, Jesus. Das Thema heute heisst Umgang mit Kindern. Und es ist die letzte Predigt in der Themenreihe Umgang miteinander. Ich bin gefragt worden, ob ich zu diesem Thema reden würde, ohne dass mir dazu irgendwelche Auflagen gemacht worden sind. Die Gedanken, die mir wichtig geworden sind dazu, stehen alle in Bezug zu unserer Altäufergemeinde hier. Es ist unsere Gemeinde, es ist meine Gemeinde, es ist unsere geistliche und soziale Heimat, die Gemeinde. Und ich habe diese Gemeinde hier gern. Und ich rede, wie gesagt, von den Kindern unter uns. Das Thema Umgang mit Kindern, das geht uns ja ganz klar alle etwas an. Egal, ob wir jung sind oder ob wir alt sind, ob wir ledig sind oder verheiratet, ob wir kinderlos sind oder ob wir Kinder haben, es geht Männer und Frauen genau gleich an. Ich möchte zuerst das Thema ganz allgemein angehen. Und zwar mit der Statistik über die Entwicklung der Schweizer Bevölkerung. Ihr seht in dieser Grafik links, in diesem bildförmigen Ding, die linke Seite, die rote Seite, das sind Männer, die rechte Seite, die grüne Seite, das sind Frauen. Und dann sieht man, das ist aus dem Jahr 2000, wir sind also heute 13 Jahre weiter, der ganze Bild ist so ein bisschen zur Ruhe gewachsen, und man sieht ganz deutlich von den alten Leuten hier oben, du hast da einen Pointer dran, ne? Vorderknopf. Seite. Pointer ist verboten, ne? Also. Wir sehen hier die alten Leute, die oben nachher bei 100 Jahren wegsterben, die Jüngeren, und hier der Knick, das ist der sogenannte Bauenknick, wo wir viel davon gehört haben, das ist dort, wo die Antibabypille allgemein ist zugänglich geworden und dann die Bevölkerung rapid hat abgenommen. Und wir sehen, wie heute der Nachwuchs von Bevölkerung, von Schweizer Bevölkerung, eher noch abnimmt als zunimmt. Wie die neuesten Zahlen jetzt sind, wissen wir nicht, ist aber auch nicht relevant. Wir sehen, es ist hier fast ein zylindrischer Teil von der Bevölkerung. Das heisst, hier in den nächsten 30 Jahren ungefähr wird der Überhang von alten Leuten die nachfolgenden, arbeitenden und in die Kasse einzahlenden Leute ganz klar belasten. Es hat viel mehr alte Leute als arbeitende Leute. Dazu kommt, nebst dem, dass die Pyramide eigentlich eine Unform hat, eine ungünstige Form hat, im rechten Bildli, dass sich die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen in der Schweiz, ihr seht es vom Jahr 1900, bei den Männern von etwas vor, um 53, 54 herum erhöht hat, bis im Jahr 2000 bei etwas gegen 90 zu, und bei den Frauen von etwa knapp 60 Jahren im Jahr 1900, 100 Jahre später, oder wenn man den Strich noch ein bisschen weiter zieht, 113 Jahre später, bis über 90. Das heisst, die Pyramide wird gängig noch höher werden. Aus dem heraus wird deutlich, was ich euch zeigen möchte. Einerseits ist das, was die Woche in BZ so gebig gestanden ist, ihr habt es vielleicht auch gelesen, vor 60 Jahren haben durchschnittlich 4,5 Arbeitende für einen Rentner, Rentnerin gearbeitet. Heute sind es noch ungefähr 2,5 Personen, die arbeiten und in die Kasse einzahlen für die alten Leute. Wir werden ganz klar ein Problem bekommen in Zukunft, dass wir den grossen Teil von alten Leuten, die zunehmend aus einem Erwerbsleben herauskommt, kaum mehr können versorgen mit unseren allen Altersinstitutionen etc. Ich glaube, das ist augenfällig. Im Gegensatz dazu möchte ich euch die Pyramide zeigen, auf einen Weg herum, noch einmal, Das ist die Pyramide vom Jahr 1900. Und das ist, wenn man sie vergleicht mit anderen Ländern, das wäre eigentlich das Normale, die normale Bevölkerungsentwicklung. Es gibt nachwachsende Generationen, die aber auch langsam dezimiert werden durch Krankheiten, Unfälle und so weiter. Und die Auto, die Pyramide hat einfach so eine solche normale Spitzenform. Was wollt ihr damit aufzeigen als Erstes? Kinder müssten in unserer Gesellschaft eigentlich sehr, sehr willkommen sein. Eigentlich müsste unsere Gesellschaft, die schweizerische Gesellschaft, müsste eigentlich Familien, die Kinder haben oder die viele Kinder haben, müsste eigentlich massiv fördern, damit dass wir aus dieser Problematik rauskommen. Stattdessen gelten die Kinder heute als Armutsrisiko und als Karriereverhinderer, für nur zwei so Stichworte zu brauchen. Ich habe gestern zufällig beim Umfahren im Autoradio gehört und habe vom CVP-Parteitag im Tessin gehört, wie sie dort Parolen beschlossen haben. Und dort hat sich die bekannte, profilierte Frauenpolitiker Lucrezia Meyer-Schatz hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, es geht einfach nicht, dass man die SVP-Initiative unterstützen will, betreuende Frauen, betreuende Mütter, die daheim eine Kindbetreuung übernehmen, dass man denen noch Geld gibt. Das kann nicht sein. Wir Frauen gehören nicht in den Herd, wir gehören in die Wirtschaft. Es war kein Wort von Kindererziehung. Es ging nur darum, ums Geld zu verdienen. Das heisst, Politik, auch die grosse CVP, fördert das Modell, dass die Eltern, die Kinder haben, dass sie die Kinder durch den Tag in eine Kita geben, in eine Kindertagesstätte, damit die Frauen Geld verdienen können. Und dann geht man es am Abend zurückreichen. Man hat es lieber so, als dass die Frauen, dass die Mütter daheim bei ihren Kindern sind. Das ist die Situation in unserer Politik, das ist nicht aus dem Finger gesogen, das ist aktuelle Tagespolitik. Zum Armutsrisiko. Nur ein paar Zahlen, das ist auch vom Bundesamt für Statistik. Das erste Kind kostet die Haushaltskasse ungefähr 18% vom Einkommen. Ich habe gerechnet bei einem Nettolohn von 4'000 Franken. Das gibt für das erste Kind, bis es 20 ist, also bis es aus der Lehre ist, Kinderzulagen, solange es sie gibt, abgezogen. Eine Last auf die Familienkasse von 140'000 Franken. Bei drei Kindern reduziert sich das natürlich ein bisschen. Drei Kinder sind für eine Familienkasse in etwa eine Last von 340'000 Franken. So viel kosten Kinder. Der Erwerbsausfall von der Frau, die ja in die Wirtschaft gehört, noch nicht mitgerechnet. Es ist auffällig, dass das Familienmodell, das wir als intakte Familienmodell anschauen, wo junge Eltern Kinder haben, wo die Mutter Kinder betreut, und sie nicht nur betreut, sondern eben mit ihnen lebt und sie lehrt, und der Papa geht Geld verdienen, das ist ein Auslaufmodell. Das ist nicht mehr akzeptiert als gesellschaftsgerecht, schon gar nicht als modern. Und für uns ist es das Verständnis, das wir von der Bibel beziehen, von Gottes Wort, wo wir nichts anderes daraus verstehen, als dass Kinder Menschen sind, die innerhalb der Familie, bei den Nächsten, bei ihren nächsten Vertrauten, bei den Eltern aufwachsen. Familie, in dieser Form, wie wir es verstehen, ist ein Auslaufmodell und ist sehr, sehr stark unter Beschuss. Patchwork-Familie, gleichgeschlechtliche Paar, Kinder, die man nachher annimmt, oder manchmal habe ich fast das Gefühl, wie kauft, das wird heute viel, viel mehr diskutiert als die traditionelle Familie. Es ist mir tragisch, wenn ich nach dem Thema so nachdenke, wie man feststellt, wie Kinder manchmal auch wie Trophäen gehandelt werden. Wenn wir so ein bisschen schauen, was heute Stars und Sterne aus dem Film, Musikbusiness, wie sie manchmal ihre Kinder wie proklamieren, in der Zeitung, sie haben ein Baby bekommen, das muss ein super Baby werden. Wir kennen es aber, das genau Gleiche kennen wir aus der Geschichte. Wir lesen es mindestens neue Romane, aber sonst nicht mehr lesen. Wie früher in den Königshäusern, die Prinzessinnen und die Prinzessinnen sind auf die Welt gekommen. Und dann hat man sie natürlich dem Hochadel gemäss, hat man sie nachher zu Prinzessinnen und zu Prinzen erzogen. Sie müssen die Formen kennen, sie müssen Gesellschaftssituationen, sie dürfen sich nicht mit den Armen abgeben. Man hat sie hergezogen als Nachfolger für das eigene Werk. Logisch. Könige gewähren Könige, oder? Und das führt häufig zu Misserfolg, wenn die Kinder nicht so parieren, wie sie sollten, wenn sie nicht so geraten, wie man sie gerne hätte. Aus einem Königskind soll ein König werden, aus einer Prinzessin soll eine Königin werden und nicht etwas anderes. Und ich habe mich gefragt, wie viel das in unseren Reihen ohne Seelende ist, dass das Kind nicht so geraten, wie man sie gerne hätte. Das gibt manchmal noch viel zu beissen. Und doch ist es eine Tatsache. Ich möchte zu dem ersten Punkt noch einen Ausschnitt lesen aus dem Ideaspektrum. Teil von euch ist vielleicht, für das zu unterstreichen und euch das noch einmal auf die Sorge zu drücken, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns nicht ein X für ein U dürfen vormachen. Wir sind mit unseren Vorstellungen, die wir aus der Bibel beziehen, ganz klar unter Druck. Und wir müssen uns unserer Stellung bewusst werden und unsere Stellung und unsere Haltung, unsere Weltanschauung auch ganz bewusst und ganz klar leben. Wir leben heute nicht mehr in der Zeit, die man als die Moderne bezeichnet hat, sondern als in der Zeit der Postmoderne. Und hier schreibt einer, der im deutschen evangelischen Kirche tätig ist, zu der Postmoderne: Es werden alle Strukturen abgeschafft, die individuelle Freiheit gefährden könnten. Verfechter der Postmoderne wollen überlieferte Definitionsmuster auflösen, weil sie als Zwang und Einengung empfunden werden. Deshalb setzen sie sich für eine Gleichstellung aller Lebensmodelle und die Auflösung von Geschlechterrollendenken ein und versuchen, religiöse Konzepte wie etwa Gut und Böse aufzulösen. Ihr Ziel ist die absolute Wahlfreiheit des Menschen. Es soll sich als freies Wesen auch nicht durch ein Prinzip des Göttlichen einschränken lassen. Und wenn wir Werbung im Fernsehen und in Zeitungen ein bisschen anschauen, auf das hängen Fragen, dann ist es deutlich, das ist der Trend in unserer Gesellschaft. Ein weiterer Punkt. Kinder sind ganz klar ein Segen von Gott und Liebesobjekt von erster Güte. Egal, ob wir sie selber geboren haben, egal, ob wir verheiratet sind oder ob wir ledig sind, ob wir jung oder alt sind, egal, ob die Kinder gesund oder krank sind, ob sie intelligent sind oder eher mit einer eingeschränkten geistigen Leistungsfähigkeit, wild oder ruhig, Kinder sind und bleiben ein Gottesgeschenk. Und ohne Zweifel liebt Gott die Kinder ganz besonders. Wahrscheinlich, weil es einfach bedürftige Wesen sind. Und Jesus hat sich Bedürftigen zuerst zugewendet. Das ist ja so auffällig, wo die Leute um Jesus herum waren und ihn mit ihm diskutieren und alles Mögliche wollen wissen. So. Und dann sind dann eragelte Kinder gekommen und haben zu dem Jesus wollen. Und ich habe mich gefragt, wie kommen die Kinder auf die Idee, dass sie zu dem Jesus wollen, unbedingt zu ihm. Der Jesus muss eine Ausstrahlung haben, die Vertrauen erweckt hat und eine Wärme und eine Fröhlichkeit, dass das die Kinder angezogen hat. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Aus theologischen Gründen sind sie ja nicht zu ihm, oder? Ja. So. Und dann hat die Jünger gesagt, halt fort, gerufen, das ist wichtiger im Gang hier, theologische Diskussionen. Und dann hat Jesus gesagt, halt, stopp. Der hat etwas nicht verstanden. Lass die Kinder herkommen. Und dann hat er sie gegärfelt und hat gesagt, ihr seid cool, ich habe euch gern. Er hat sie gesegnet. Kinder, ein besonderes Segen von Gott. Das ist natürlich eine Geschichte, die wir bestens kennen, oder? Aber wenn man sie dann von dieser Seite anschaut, muss man sagen, das ist hochinteressant, dass die Kinder zu Jesus wollen. Und dann hat sie extra gesegnet. Kind? Wie? Oder die Eltern ist gebrungen, ja. Vielleicht sind sie zugetreten und sie brüllen. Das glaube ich zwar nicht. Ich glaube, Jesus hat eine Ausstrahlung gehabt, wo... Gut, das müssten wir noch genauer untersuchen. Nachher. Ein dritter Punkt, wo ich dazukommen möchte, auch wenn wir nicht gerade Psychologen sind, dann dürfte es uns allen ganz klar sein, Kinder, kleine Kinder, die lernen unheimlich schnell. Ein Kind, das auf die Welt kommt, das hat nach ein paar Tagen, Wochen, spätestens Monat, hat es begriffen, wie die Umwelt funktioniert. Das weiss, wenn das Brüllen etwas abdreht und wenn nicht. Und das reagiert auf Impulse von der Mutter. Kinder lernen sehr schnell. Und kleine Kinder, wenn man schaut bei Baby, die nicht über das Verstehen etwas aufnehmen, ist es uns ganz klar, Kinderlehre, die Lehre kognitiv, die Lehre mit dem Erleben. Und das Kognitiv, das ist so ein furchtbares Wort, wo ist mir nachher, beim Nachschauen auffallen, es hat etwas mit Rekognoszieren zu tun. Wenn wir wissen, wie es vor Ort wirklich ist, dann gehen wir rekognoszieren. Dann gehen wir schauen, wie stark sind die Stellwängchen, hat es da eine Toilette, wir gehen schauen, und bevor wir dann mit einem Solar irgendwo an einem Ort hergehen, wir gehen uns selber vergewissern. Kinder lernen so. Sie erleben, sie fühlen ihre Umwelt. Sie lassen etwas fallen und hören und merken, was passiert. Vielleicht hören sie auch die Reaktion von der Mutter, die wissen, es war auch nicht so gut gewesen. Kinder lernen kognitiv, und zwar sehr schnell. Und von den Menschen, die eben mit ihnen direkt Umgang haben, das ist ja auch völlig klar. Und von dort her, denke ich, müssen wir uns ganz bewusst sein, Kinder sind wie weicher Ton, wie weicher Lett in den Hängen von der Mutter, vom Vater, von den Eltern, von den Geschwistern zuerst ist, aber auch von allen Menschen, die sie mit ihnen Kontakt haben. Und in diesem Sinn haben wir als Gemeinde ganz klar einen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern, die hier ein- und ausgehen. Ganz klar. Wir haben die Aufgabe, wenn ich jetzt die Eltern wir haben nicht die Aufgabe, den Eltern reinzureden, in ihrer Familienordnung, aber wir haben die Aufgabe als Gemeinde, den Kindern hier ein Zuhause zu bieten, wo sie sich wohlfühlen, weil sie akzeptiert, weil sie angenommen sind und ihnen das lieb zu machen, was uns wichtig ist. Kinder merken sehr schnell, was den erwachsenen Leuten wichtig ist. Ob der Vater furchtbar gerne Eisenbähnelt, dann geht er gerne mit ihm auf den Bahnhof. Und dann wird der Junge auch gleich mit der Locke umfahren. Das ist ja klar. Und wir haben nächstliegend den Auftrag, den Kindern unsere Vorstellung von Schöpfung, von Perfektion von der Schöpfung, von diesem wunderbarsten Zusammenspiel, wie man es sich nur vorstellen kann, von Jesus, von Gott, vom Schöpfer, ihnen das nachzubringen, ihnen das zu erklären, dass sie merken, das ist den Eltern wichtig und das geht mir etwas an. Ihnen Jesus lieb zu machen, wie wir viel sagen. Es heisst ja von der Gemeinde, wenn wir jetzt so sagen, das ist natürlich Aufgabe der Eltern, meine Tagen Gott, Götti und Grosseltern, die etwa rum sind, und Tanten und so. Da sieht es aber in der Bibel, gibt es eine Bibelstelle, Matthäus 23, 8, wie manche andere ja auch, die das anspricht. Gott ist euer Meister, ihr untereinander seid alles Geschwister. Also wir sind tatsächlich betroffen. Ich werde in meinem nächsten Punkt aber etwas anderes noch anfügen, wo mich gedacht hat, es ist wichtig in diesem Zusammenhang, in dieser kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, Kinder werden als Egoisten geboren. Ich habe es versucht, in dieser einfachen Grafik darzustellen. Wenn Kinder, oder muss ich so sagen, wenn wir unsere Säuglinge, unsere kleinen Kinder mit Bienen vergleichen, dann müssen wir sagen, unsere Kinder, das sind alles Frühgeburten. Weil Bienen, erstmal ist doch im Fernsehen der Film gekommen, von der Bienen, wie hieß der noch immer? Morgen Honey, genau. Und dann hat man gesehen, wie sie abdeckeln. Und dann schläfen die Arbeiter Beile draußen und fangen an mit der Arbeit. Nichts von Schulbildung, nichts Säugen. Das geht gerade los, oder? Wenn man das vergleicht mit unseren Baby, dann muss man sagen, wir sind Frühgeburten. Und das Baby, wenn sie auf die Welt kommen, dass sie nichts anderes können als ihr Überleben verteidigen, ist auch klar. Sie atmen, sie brüllen, sie wird reichen und schlafen. Das, was sie am Leben erhalten. Und wenn man sie so anschaut, vielleicht ein bisschen plakativ, dann sind das extreme Egoisten und sie müssen das sein, wenn sie überleben können. Ich brauche das Bild, weil die Bibel durch das Ganze durch uns Christen gäng wieder lehrt. Gäng wieder lehrt, werdet selbstlos. Jesus hat das mit seinem ganzen Leben und mit seinem Lehren hat er gelehrt, es geht nicht darum, dass ihr gross werdet. Es geht darum, dass eurem Nächsten gut geht. Und wenn man das anschaut und sieht, ein Kind kommt extrem egoistisch auf die Welt und soll zunehmend wegschauen von sich selber, dann merken wir, das ist eine Herausforderung, die uns angeht bis ans Ende von unserem Leben. Wenn ein Kind nicht in den ersten Lebensjahren, in den ersten Lebensmonaten und Lebensjahren lehrt und lehrt kennen, wie das Regeln vom Leben, vom wirklichen miteinander Leben funktionieren, dann wird es später ein extremes Problem haben. Es wird ein Egoist werden, der nie beliebt ist. Konkreter, wenn Kinder nicht lernen, zu fragen, wenn sie etwas möchten und Danke zu sagen, wenn sie es bekommen haben, wenn sie es nicht lernen, Antwort zu geben, wenn die Eltern so etwas fragen, oder die dreckige Wäsche in den Wäschekorb zu tun und nicht zu verstreuen, oder beim Fußgängerstreifen zu schauen, ob ein Auto kommt, statt einfach mit dem drüber zu fahren. Das sind die Sachen, die ich gesehen habe. Dann werden sie nicht beliebt sein. Weil unser Zusammenleben, so wie es Jesus gelehrt hat, mit dem «Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst», weil unser Zusammenleben auf ein Miteinander, auf ein Gehen abgestimmt ist und nicht auf ein Nehmen. Und das Kind das Lehren, vom Nicht-Teilen zum Teilen zu kommen, brauchen sie Leitlinien. Und es ist ja interessant, dass Kinder Grenzen regelrichtig herausfordern. Sie probieren, wenn stellt es an, wenn klebt es. Wenn gibt es Baugis oder wenn gibt es noch schon etwas drüber. Und sie suchen das richtig, um zu merken, wo sind meine Aussengrenzen, wo ich mich drinnen kann und darf und soll bewegen. Weil das gibt Sicherheit. Das dürfen wir nicht falsch einsetzen. Aussengrenzen, Eltern, die klare Leitlinien haben, was in ihrem Haushalt zulässig ist von den Kindern her und was nicht, das ist nicht altmodische Strenge. Das ist Ausdruck von Liebe. Weil die Liebe ist nicht grenzenlos. Die Liebe kennt Grenzen, die Liebe hat Grenzen. Das ist wirkliche Liebe. Ich hatte das, als wir Kind klein hatten, auch nicht so gesehen. Das ist schon jetzt im Nachhinein so richtig bewusst worden. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so. Kinder wie wissen, wo sie stehen. Ich glaube, wenn wir jetzt mit in der Wüste, in der Tundra, wenn es Abend würde und wir dort müssten übernachten, wir hätten auch das Bedürfnis, ein Zelt aufzustellen, den Reissverschluss zuzutun oder einen Palisadenzaun ringsum zu machen, dass wir uns einfach sicherer fühlen. Wir wissen nicht, ob ein Leu kommt. Aber wir haben gerne Grenzen, wo wir wissen, das ist der Bereich und dort laufe ich dann in eine Wange. Das ist einfach so. Und darum ist die Frage von mir auch an euch, wie weit seid ihr persönlich mit in dieser Entwicklung? Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, so wie ich in ihm bleibe, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun oder nichts ausrichten. Und er stellt das nicht die Frage, was er tut. Er sagt, so wie ich in euch bleibe. Es ist ein Prozess, wo wir in unserem Herz, in unserem Teichen selber müssen am Leben behalten und drinnen müssen Fortschritte machen, dass wir vom egoistischen Teichen zum altruistischen Teichen, mit dem modernen Wort, zum selbstlosen, jesusgemäßen Teichen kommen. Das passiert nicht von selber. Es passiert nicht durch den Kirchgang, es passiert nicht durch die Gebetsstunde. Das ist etwas, was wir selber müssen wollen und selber unsere Nase nehmen und sagen, ich will den Weg von Jesus persönlich selber gehen. Und ich habe die Zusicherung, dass Jesus mit mir ist. Der Kind, der Weg, der bei der Geburt vom Kind anfängt. Ich komme schon bereits zum zweitletzten Punkt. Es wird auch Zeit. He? Wir dürfen feststellen, dass betreffend Kinderarbeit und der Wichtigkeit vom Kind und junge Menschen, Jugendliche konfrontieren mit dem Wort, mit dem Bild von Jesus, mit dem Bild von Gott, dass in unserer Gemeinde und in der Region, dass da enorm viel passiert. Das ist mir schon vor einer Zeit bewusst worden, als ich jetzt probiert, zusammenzupacken in eine Grafik. Es ist enorm, was in unserer Gemeinde, in unserer Reihe und von uns, von hier aus, an Kinder- und Jugendarbeit gemacht wird. Und primär oder fast nur von den jüngeren Generationen bis vielleicht 30, 35. Das ist ganz enorm, wenn man schaut. Auf der linken Seite habe ich all die Arbeiten, die innerhalb der Gemeinde passieren, aber auch die Songline-Lager zugenommen, wie viele Tage das Kind mit dem Wort Gottes konfrontiert sind. Und wie viel das bei uns in den Gottesdiensten, wo wir jeden Sonntag zusammenkommen, etwas passiert. Man sieht schon, hier ist der Balken von Konfrontation von Menschen mit dem Wort Gottes grösser ist, als wir sie zustande bringen mit unseren Gottesdiensten. Und dann habe ich noch umgerechnet, wie viele Stunden das sind. Weil wir hocken hier anderthalb Stunden, zwei Stunden zusammen und in einem Sola zum Beispiel. Das sind sie vom Morgen, wie sie erwachen, mit dem Morgenlied, bis sie am Abend ins Bett schlafen und miteinander noch über das reden, was sie gelernt haben, was sie gehört haben. Sie sind mit dem Wort Gottes konfrontiert miteinander. Und es gibt natürlich eine riesige Stundenzahl. Und wenn man das dann so summiert, dann sieht man auf der rechten Seite, dass die Kinder- und Jugendmission, wo, wenn man sie in Stunden anschaut, passiert in unserer Gegend. Eine Wahnsinnsarbeit und das ausgeführt von den jüngeren Leuten und den mittelalterlichen Leuten unserer Reihe, wo man sich kaum wahrnimmt, wo man vielfach zum Beispiel Lagerschlussabende hat, die für die Gemeinde kaum besucht sind. Weil wir nehmen es nicht wahr, dass das eine Missionsevangelisationsarbeit ist in unserer Mitte, die extrem intensiv ist. Sonst müssen wir mal in Solag schauen, was dort alles abgeht. Das ist enorm. Und das muss ich sagen, das freut mich, das tue ich mir, das ist ein Segensstrom, das können wir gar nicht beziffern. Das ist die aktuelle Situation hier in unserer Gemeinde, in unserer Gegend. Und es ist auch daraus eigentlich auch logisch, wir haben in unseren Reihen, in der Gemeinde, wie wir heute aufgestellt sind, haben wir enorm viele Leute mit Ausbildungen, mit mittleren, höheren Ausbildungen, die ein enormes Potenzial haben, für solche Arbeiten auch, sage ich jetzt mal, professionell aufzuziehen, obwohl das alle nebenamtlich machen, neben ihrer Arbeit rein. Und wo auch sehr viele Leute da sind, die eine enorm tiefe Liebe in ihrem Herz haben, dass sie ihre ganze Ferien daran hergeben. Und das werde ich hier schon ganz deutlich machen, vor allem vor der Elterngemeinde. Es ist enorm, was da von unseren Jungen und Jugendlichen geleistet wird, an Missions- und Evangelisationsarbeit. Das ist gewaltig. Und ich werde als nicht so herzlich dafür danken im Namen von Gott. Aber erlaubt mir auch noch eine weitere Bemerkung. Und zwar eine andere Darstellung vom Sternsingen, als wir es normalerweise gewohnt sind hier drinnen. Ich tue es bewusst ankündigen. Ich tue das Sternsingen eine andere Art darstellen, als wir es sonst gewohnt sind. Zu Langnau findet jedes Jahr ein Treffen statt, jedes Jahr von Christen aus den unterschiedlichsten Gemeinden, aus den eher unterschiedlichsten Kirchen und Freikirchen, mit Vorbereitungstreffen an den verschiedensten umliegenden Orten in Quartieren, wo man sich bei winterlicher Kälte Tee braut, miteinander über dem offenen Feuer zum Teil, wo man miteinander einen Weihnachtstee schlürft und miteinander nachbarschaftliche Gespräche führt, wo man sonst kaum dazukommt. Ich kenne das von unserem Quartier, das ist so. Dort steht man zusammen und redet zusammen. Man hat ja sonst kaum Zeit, oder? Man muss Rasen mähen und Laub brechen und Garten krauen. Das ist einfach so. Und am Schluss, an der Schlussveranstaltung, versammeln sich hier in der Eischhalle um die 1000 Christen. Um die 1000 Christen, die aus dem Ort, aus den umliegenden Ortschaften kommen, für gemeinsam bekannte Weihnachtslieder zu singen, für gemeinsam auf die biblische, über die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel, die gemeinsam anzuhören und gemeinsam von einem riesigen Kuchen zu essen und so ein symbolisch darzustellen. Wir sind als Christen in unseren kompletten Unterschiedlichkeiten. Wir sind auf Gott, wir sind auf Jesus ausgerichtet und wir gehören zusammen. Und das täuscht mir persönlich, in einer Gesellschaft, wo die Werte am Zerfallen sind, wie ich es vorhin habe probiert darzustellen, wo wir nicht zuletzt von einer muslimischen Überwanderung, also Überflutung, bedroht sind. Da gibt es so eindeutige Statistiken, das ist nicht ein Angstgefühl, das ist eine Tatsache. Das hat es mit der muslimischen Kinderzahl und Einwanderschaft und so weitergeht, dann werden wir etwa 30, 40 Jahre wird Europa wieder muslimisch sein. Und angesichts dessen muss ich ganz klar sagen, freue ich mich darüber, über die ganze Sache, die sich daraus entwickelt hat, was sich Christen wegen Christus treffen. Etwas Zweites, was im Moment aktuell ist, ihr wisst, dass die Summiswaldnieden im Forum, dort, wo die Märkte stattgefunden hat, eine grosse Jugendevangelisation geplant ist, die jetzt auch schon mit mehreren Treffen vorbereitet wurde. Das Wow geht, das Hey, es gibt ja Gott. Ich bin dort an diesen Vorbereitungstreffen mindestens zwei gewesen. Schon dort sind weit über 100 junge Leute und zum Teil sehr junge Leute dabei gewesen und haben ganz fadengrad das Evangelium gehört. Und das wird Ende November, über drei Tage, vom Donnerstag am Abend bis zum Sonntag, wird es im Forum Unger genauso weitergehen. Und dort sind mehrere hundert junge bis jüngste junge Leute erwartet, die den Saal füllen und das Evangelium hören. Das ist ein Segen von Gott, wo wir dafür sehr dürfen dankbar sein. Im Epheser 1, 22, 23 steht, alles hat Gott Jesus zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr und seiner ganzen Fülle. Zum Schluss noch die Folie. King, unter dem Stichwort King, seine Leihgabe. Hier sehen wir, wie die Eltern ein Töchterli bekommen haben und das Töchterli, das ist praktisch in der Verantwortung der Eltern. Es hat mit der Gottesbeziehung kann es noch nicht viel anfangen. Das kommt im jugendlichen Alter, kindesjugendlichen Alter, kommt das dort zustande. Und dann entwickelt sich die Situation, wie sie dort dargestellt ist, wo die Eltern ganz rechts hinten sind. Das Töchterli hat den Bursch geheiratet, die haben wieder Kinder gehabt. Und es dürfte uns allen klar sein, dass dort hier Kinder, Nachkommen von den Eltern, dass die nicht mehr in der Gottesverantwortung vom Vater und der Mutter stehen, sondern dass jedes von diesen Kindern denen selber vor Gott verantwortlich ist. Und das ist etwas, das der Tier, das ist etwas, was wir manchmal fast nicht können. Unser Kind loslassen, aus dem Weg gehen, der für sie bestimmt ist, den sie gewählt haben. Wir tun als Eltern unser Kind gerne steuern, dorthin, wo wir sie haben wollen, und ihnen vorschreiben, was sie sollen. Und es gibt vielleicht auch hier innen Leute, die sagen, wenn ich hätte können, dann wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. aber ich musste. Der Vater hat gesagt, ich habe auch müssen. Und das fühlt mich nicht sehr biblisch. Ich möchte mit dem schließen. Es ist mir bewusst, ich konnte nur ein paar wenige Gedanken weitergeben zu einem riesigen Thema. Und bin schon zu lang geworden. Das gibt mir vergeben. Und ich hoffe, dass ihr vergesst, was letztes war und dass euch der Heilige Geist nicht in Ruhe lässt mit Sachen, die stimmen und die euch heute Morgen getroffen haben. In diesem Sinne, Amen.